Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Host des Podcasts und Oberarzt am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und heute sprechen wir über eine der größten Herausforderungen in unserem Fach, nämlich die Polytraumaversorgung. Hierfür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, meinen Kollegen Dr. Jochen Wollstätter. Jochen ist bei uns Oberarzt seit vielen, vielen Jahren im Team und bei uns für die Traumanetzwerkkoordination zuständig. Hallo Jochen, grüß dich.
Hallo Olli, grüß dich.
Also es geht um Schockraummanagement, Prioritäten setzen, Teamarbeit und natürlich für unsere Zielgruppe, die jungen Ärzte, Ärztinnen und Studierende. Was muss man in so einer Situation wissen? Und warum muss man gar nicht so viel Angst davor haben, wenn ein schwer verletzter Patient kommt? Fangen wir doch mal an. Es gehen ja so ein paar Begriffe durcheinander, finde ich, zumindest bei uns in der Frühbesprechung manchmal. Da ist Schockraumpatient und Polytraumapatient immer so ein bisschen äquivalent. Man weiß eigentlich gar nicht, was ist denn das jetzt für ein Patient? Kannst du da kurz eine Klärung bringen, was ist ein Polytrauma und was ist ein Schockraumpatient?
Also ein Schockraumpatient für jetzt die Uni Mainz, der würde spezielle Kriterien erstmal erfüllen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das Verletzungsmuster, der Unfallmechanismus, das, was die Kollegen, die Notärzte draußen so sehen und finden. Und das ist jetzt erstmal der Schockraumpatient, der in Mainz in den Mainzer Schockraum eingeliefert wird. Und davon vielleicht ein bisschen zu unterscheiden, ist der schwerverletzte, der polytraumatisierte Patient, der mehrere Knochenbrüche haben kann, der also im klassischen Definierung zwei Körperhüllen verletzt hat oder mindestens zwei Körperhüllen verletzt hat. Das ist jetzt so der Unterschied. Also nicht jeder Schockraumpatient ist gleich ein Polytraumapatient. Das heißt, es gibt viele Patienten, die draußen einen Verkehrsunfall hatten und einfach nur, weil die mit hoher Geschwindigkeit irgendwo hingefahren sind und die Kriterien für eine spezielle Diagnostik erfüllen, somit quasi in den Schockraum eingeliefert werden, aber nicht meistens dann nicht schwer verletzt werden. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen statistisch aufarbeiten würden, wir machen hier in Mainz roundabout irgendwas zwischen 800 und 1000 Schockräume pro Jahr. Und darunter sind in der Regel, ich würde mal tippen, so 20-15%, welche die schlimmere Verletzung haben und die dann nochmal unterteilt werden von denen, die richtig, richtig schwer verletzt sind.
Beim Polytrauma hattest du ja gesagt, also entweder eine Verletzung oder die Summe der Verletzungen ist lebensbedrohlich. Da gibt es ja auch den ISS-Score. Das fände ich jetzt hier in einem Podcast ein bisschen langweilig zu erläutern, weil man den ja auch sehr schön nachlesen kann. Da sage ich mal, das stellen wir jetzt als Service auf einer Folie, die wir dann in den Shownotes verlinken, nochmal da, was der ISS jetzt genau ist und wie der sich errechnet. Wenn wir euch das jetzt so erklären, dann dreht sich irgendwann der Knoten ins Hirn und dann weiß man gar nicht mehr, das, was gemeint ist.
Das ist ja tatsächlich auch, die Berechnung ist ja nicht so einfach. Das läuft ja, wenn man so will, über einen Computer. Das ist, glaube ich, das Schlauste, dass man sich das mal, wenn man das möchte, selber anguckt. Genau. Und dann kann man ja auch noch Fragen stellen.
Also ISS steht für Injury Severity Score. Das verlinken wir einfach. Das ist dann einfach besser zu verstehen. Jetzt haben wir die ja als eigene Patientenkategorie dargestellt. Warum ist das so wichtig?
Ich finde, die brauchen eine genaue Diagnostik und doch eher so eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, Behandlungsweise. Das ist nicht nur so, dass da wir als Traumatologen hingehen und die Patienten nachher noch irgendwie eine Kopfverletzung haben oder eine Bauchverletzung haben, sondern dass wir dann tatsächlich da einen Plan machen können. Es darf auch nicht jeder erst irgendwie da, sag ich mal, mitmachen, sonst wird es ein bisschen durcheinander. Sondern das sind ja, wenn es dann richtig hart auf hart kommt, schwer verletzte, bedrohte Patienten, lebensbedrohte Patienten, da muss alles passen, da muss jeder wissen, was der andere tut oder macht. Und damit das irgendwie eine runde, gute Sache und am besten die optimalste Behandlung für den Patienten gibt.
Du hast es ja schon so angesprochen, der braucht viele Ärzte oder wahrscheinlich Ärzte von mehreren Disziplinen. Wir haben ja bei den Schockräumen heutzutage so fest definierte Teams. Kannst du mal kurz erläutern, wie so ein Schockraumteam aufgebaut ist?
Also das Kernärzteteam besteht hier aus dem ersten Dienst der Anästhesiologie. Das ist quasi im Tages- oder Nachtbetrieb der diensthabende Anästhesist. Der hat das Schockraumtelefon. Das heißt, da ist es hier in Mainz so, die Notärzte rufen den Kollegen an oder der Rettungsdienst ruft direkt da den Kollegen an und machen dort eine idealerweise Arzt-zu-Arzt-Übergabe über Verletzungsmuster, was passiert ist und so weiter. Zweites Mitglied ist der diensthabende Traumatologe, der Orthopäde und Unfallchirurg. Mhm. Und als drittes Mitglied gibt es noch den Radiologen. Das ist das Kernteam. Plus natürlich die Pflegekräfte. In der Anästhesie die ATAs, bei uns die Pfleger aus der ZNA und in der Radiologie die medizinisch-technischen radiologischen Assistenten. Das ist so das Kernkompetenzteam. Und dann kann man natürlich jede Fachdisziplin dazu holen, die wir benötigen für Kopf, Brustkorb, Herz, was auch immer.
Wenn ja jetzt so viele Disziplinen zusammenkommen, dann fragt man sich ja, wer ist denn jetzt der Chef oder gibt es da gar keinen Chef? Wie ist das?
Ja, also Teamleiter bleibt primär der Anästhesist mit dem Orthopäden Unfallchirurgen zusammen. Das sind so jetzt erstmal diejenigen, die sagen, wir fahren nach links, wir fahren nach rechts. Wenn das jetzt sich rauskristallisiert, dass der Patient nur eine Leberverletzung hätte und sonst nichts, dann ist das quasi ein Patient, der in die Behandlung der Allgemein- und Viszeralchirurgen übergehen würde. So kann man das grundsätzlich sehen. Und ansonsten, wenn es jetzt einer ist, der diverse Knochenbrüche hat, plus Kopfverletzung, plus was auch immer, dann ist das erstmal was Interdisziplinäres. Dann ist es grundsätzlich ein Patient, der bei uns in der Orthopädie- und Unfallchirurgie bleibt. Und wir die Kollegen versuchen dann immer dazu zu holen. Und die meisten Patienten liegen ja auch auf der Intensivstation erstmal, die schwer verletzen.
Du hattest das ja gesagt, wie das läuft. Der Rettungsdienst ruft hier in der Klinik an. Das ist ja wahrscheinlich in ganz Deutschland so. Die rufen halt in der Klinik, also irgendjemand ruft in der Klinik an und sagt Bescheid, es kommt jemand. Ja. Und auch ungefähr, wann der ankommt und was das für ein Unfallmechanismus war. Und dann fangen wir ja mal schon an, uns zu organisieren. Wie du auch gesagt hast, brauchen wir noch über das Kerntraumateam hinausgehende Kompetenz. Aber auch wenn wir die nicht brauchen, müssen ja Vorbereitungen getroffen werden. Was sind denn so typische Materialien, bei denen man, die man vorbereiten sollte, beziehungsweise wo man mal gucken sollte, ob die auch vorhanden sind oder noch schnell organisiert werden müssen?
Also man muss primär das CT, also jetzt organisatorisch muss man vieles machen. Das versucht man immer so ein bisschen parallel zu machen. Das heißt, der Anästhesist und der Traumatologe müssen das so im Wesentlichen telefonisch und organisatorisch in die Hand nehmen. Man braucht ein CT, also die Radiologen muss man kontaktieren und sagen, da kommt in der Zeit ein Patient, der braucht wahrscheinlich eine CT-Diagnostik. Das heißt, das muss man irgendwie vorbereiten, gucken, dass das frei ist. Im Schockraum selber muss man gucken, dass da Blutentnahme, Pronylen-Sachen sind für intraossäre Zugänge, Thoraxdrainagen, Beckenzwinge, Beckengurte, natürlich Verbandstoffe für offene Verletzungen, Antibiose, Tetanus, also das ist richtig, richtig viel. Da gibt es natürlich auch für diese akuten Blutungsgeschichten Substrate, um Gerinnung zu optimieren, bis hin zu Blutprodukten, die man bestellt. Also das heißt, wenn da ein Patient ankommt, der ist Kreislauf instabil mit Blutungszeichen oder Verdacht auf Blutungen, dann bestellen wir auch Blutprodukte, also Erythrozytenkonzentrate, Plasmakonzentrate und auch, wenn die Leute Massentransfusion erhalten, dann nochmal zusätzlich Thrombos. Und man braucht sowas im Schockraum, zumindest im Schockraum-CT gibt es noch eine Wärmeeinrichtung, wo man versucht, dass der Patient warm bleibt, nicht auskühlt, Gerinnung funktioniert unter richtigen Bedingungen. Das wäre das, so das erste, das Wesentlichste.
Wenn ich jetzt PJ-Studierender in der Orthopädie-Unfallchirurgie bin und ich bin in der zentralen Notaufnahme und es kommt ein Schockraumpatient angekündigt und ich will da helfen oder was machen. Kann ich in der Phase irgendwie sinnvoll etwas tun oder gucke ich da besser zu und lerne?
Also wenn man ganz neu ist, guckt man erstmal nur zu.
Ja,
das, und lernt. Das stört man wahrscheinlich mehr oder dieser Eifer zu helfen, anzupacken zu wollen, ist da ja, genau, sondern es ist tatsächlich erstmal gucken. Wir durchlaufen ja alle auch Trainings, also es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie wissen und aus dem Buch irgendwie, sondern wir sind ja alle trainiert, das heißt, da gibt es Kurse, wo man das trainieren kann. Wir machen hier intern immer eine Schockraum-Trainingswoche, wo man das jährlich ein- bis zweimal quasi aktualisiert, die Algorithmen, und zu gucken, auch die Leute zu kennenzulernen, alleine vom Sehen. Und man ja so ein bisschen das Miteinanderarbeiten auch erstmal gucken muss, wie funktioniert das. Ja, also das sind ja Stresssituationen, da ist jetzt nicht für Experimente und Ausprobieren irgendwie immer Zeit, sondern dann ist es so, da hätte man, würde man sich als Studierender oder Studierende eher mal im Hintergrund halten und mal gucken und mal fragen. Und manchmal ist es auch nur helfen beim Tragen von irgendwelchen Taschen. Das ist ja schon manchmal Hilfe.
Ja. Ja, ganz genau so. Es gibt ja da so zwei große Organisationen, die die Kurse anbieten. Das ist einmal dieses Advanced Trauma Life Support, ATLS, und European Trauma Kurs. Das ist der, den wir hier in Mainz, ich will nicht sagen favorisieren, aber da machen wir hier die Kurse, beteiligen uns da auch dran. Ich denke, ob das ein oder das andere Vorteil hat, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Kurse in der gesamten Klinik wahrgenommen und auch regelmäßig aufgefrischt werden. Also ich war jetzt auch neulich bei einer Auffrischung und hätte vorher gedacht, kann eh nichts mehr lernen, aber wurde da doch eines Besseren belehrt. Ja. Da war noch Luft nach oben, muss ich sagen, nach was ich da am ersten Tag gemacht habe. Jetzt lernen wir auf diesen Kursen immer nach einem sogenannten ABCDE-Schema vorzugehen. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Ja, das ist, wenn man es möchte, egal ob ATLS oder ETC, man möchte quasi alle Körperregionen abarbeiten, ja, und idealerweise keine verpassen und quasi die zuerst erwischen, die am lebensbedrohlichsten sein könnte. Und so ist das quasi das ABCDE-Schema, versucht man die Atmung, die Beatmung und den Atemweg klarzustellen. Und zu gucken, C steht hier in dieser für Zirkulation, also um zu gucken, ist der Kreislauf in Ordnung, gibt es Blutungsquellen, die dagegen sprechen, dass der Kreislauf in Ordnung ist. Für D fällt mir tatsächlich gerade der Griff
wirklich ein. Das Trucks, oder?
Bitte?
Truck, oder?
Ja, stimmt, Trucks also ja.
Wir sind ja nicht lange her.
Genau. quasi gucken, was medikamentös ist. Und bei E ist, meine ich, neurologisches Exposure, genau, um zu gucken, passt das alles oder?
Ja. Und muss das alles einer allein machen oder wie macht man das?
Ja, idealerweise ist bei uns im ETC so, dass wir uns da aufteilen. Mhm. Das heißt, dass der Anästhesist mehr die A und Bs anguckt, wir primär nach den Cs gucken und schauen, gibt es da noch für D und E etwas, damit man so ein bisschen gleichzeitig arbeitet, interdisziplinär. Wenn man natürlich noch mehrere Kollegen hat, kann man das auch noch ein bisschen mehr die Aufgaben verteilen.
Und wenn du jetzt an dich zurückdenkst, dein erster Schockraum, wo waren da Dinge, von denen du heute sagen würdest, oder dein jüngerem Ich heute sagen würdest, das war nicht gut?
Oh Gott, erster Schockraum. Es gibt ein paar Schockraume, die habe ich behalten und die sind mit Sicherheit, bleiben die auch. Nicht gut ist, wenn zu viele versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen und dann irgendwie, sag ich mal, auch noch einer im Übergeordneten, ein Facharzt ist, denn der Oberarzt kommt, das ist alles Quatsch und das irgendwie versucht, anders zu machen. Wenn man gewisse Algorithmuspfade verlässt, kann das zu Problemen kommen. Und ich sage immer, versuche jungen oder neuen Kollegen zu sagen, dass man es selber sich auch anschaut und selber auch in die Hand nimmt. Also man kann sich natürlich auf den Radiologen verlassen, der sagt, da ist nichts. Es ist günstig, einfach auch zum Lernen, zum Üben, die Bildgebung sich selber anzugucken. Ja. Und den Patienten tatsächlich einfach zu untersuchen, aktiv in die Hand zu nehmen, die Sachen und nachzuschauen.
Was ich immer wieder feststelle, ist, dass man dann doch so bei der ersten Fraktur, die man findet, denkt, oh super, jetzt habe ich was, und dann nicht mehr so richtig intensiv weiterguckt, ob da noch mehr Frakturen sind oder ob die Fraktur vielleicht offen ist oder nicht. Und du hattest das ganz am Anfang angesprochen, die Wärmelampe, wenn die vergessen wird oder das, den Patienten zu wärmen, das finde ich immer so, also diese wenn die in die Hypothermie gehen, auch immer schlecht für die Patienten. Und so Schockräume, die ich festgestellt habe, die wahnsinnig schlecht gelaufen sind, dass irgendjemand auch vergisst, Blutprodukte frühzeitig zu bestellen. Das kann auch mal wirklich Probleme geben. Und das ist was, da kommen wir vielleicht nochmal auf das Training zurück, doch häufig eher ein Problem der Kommunikation, oder? Wie erlebst du das?
Ja, also die erste Info, die in die Klinik ankommt, da finde ich, ist es essentiell, gewisse Sachen zu fragen. Also da ist eigentlich der Kollege aus der Anästhesie derjenige, der filtern muss, was brauchen wir hier vor Ort, wen brauche ich vor allem vor Ort. Und das ist tatsächlich auch mit Erfahrung. Plus kennt man den Kollegen draußen oder nicht, oder ist das, wie ist die Telefonverbindung und, und. Das ist essentiell. Also, ja. Dass man weiß, was kommt und dass man die Zeit hat zum Vorbereiten. Manchmal ist die ja nicht da, weil das um die Ecke passiert. Aber es gibt ja so die klassischen Sachen mit, der Hubschrauber kommt in einer halben Stunde oder die kommt von der Autobahn. Und dann, wenn man diese klassischen 20, 30 Minuten Vorlaufzeit hat, dass man da nochmal sich hinterfragt, haben wir alles, sich idealerweise auch bevor der Patient kommt, nochmal im Schockraum trifft und nochmal brieft und nochmal überlegt, ist jeder da und gucken wir nochmal nach und so. Dass das nicht so ein, wir gehen jetzt mal gucken, sondern jeder das ernst nimmt und vorbereitet ist.
Und was ich auch aus meiner Erfahrung aus den Kursen nur sagen kann, weil ich ja als Unfallchirurg eigentlich nie der Teamleader bin, aber da in den Kursen schon, es ist wirklich gut, wenn man den Teamleader mit Zusatzinformationen oder Fragen einfach in Ruhe lässt, weil das sind so viele Informationen, die auf einen einprasseln und die muss man alle irgendwie verarbeiten und koordinieren und den Überblick bewahren und da ist es wirklich gut, wenn man denen konzentriert seine Sachen machen lässt und nicht noch irgendwie ablenkt. Wir hatten die Kommunikation angesprochen. Jetzt hat jeder seinen Patienten untersucht und wir machen jetzt dann ja nach 2 bis 5 Minuten unsere zweite Runde und fragen dann, okay, wo stehen wir jetzt? Da finde ich immer ganz gut geeignet, im Moment, wenn das CT beginnt. Also wenn alle aus dem Untersuchungsraum raus müssen, wegen der Strahlenbelastung, dass man dann nochmal kurz für alle zusammenfasst, was haben wir, weil das ist ja echt schwierig, da einen Überblick zu behalten. Also jeder hat irgendwas rausgefunden, man selbst war vielleicht gerade am Becken beschäftigt, das zu stabilisieren und gleichzeitig hat die Neurochirurgie bemerkt, dass da eine Blutung ist oder der hat einen Pneumothorax und braucht noch eine Thoraxdrainage und so weiter und so fort. Wie planen wir jetzt die Versorgung des Patienten nach dem CT?
In Abhängigkeit der am lebensbedrohlichsten Verletzung. Mhm. Und wenn das jetzt eine ist, also what kills first, treats first. Mhm. Ja, Blutungen werden zuerst gestellt. Mhm. Wenn das welche sind, die zu stillen sind. Natürlich ist der Kopf, wenn der eine Blutung hat, auch wichtig oder super wichtig, bevor wir jetzt den Knochenbruch am Schienbein machen. Ja. Ja. Also da spricht man eigentlich intern sich ab, was man denkt, was sinnvoll ist und wo das sinnvoll ist zu machen. Also nicht jedes Werkzeugkistchen ist ja überall verfügbar. Hier ist es so geregelt, dass grundsätzlich das Wesentlichste für die erste Primärbehandlung bei uns unten in der Unfallchirurgie stattfinden kann, wo jede Abteilung in unserem großen Saal 2 mitarbeiten kann und parallel gearbeitet werden kann. Also das ist eine interne Absprache nach Lebensbedrohlichkeit der Verletzung.
Jetzt haben wir ja manchmal die Situation, dass wir unfallchirurgisch bei den Patienten nichts haben, was lebensbedrohlich ist. Mhm. Und nehmen wir mal an, eine andere Fachabteilung, ist ja egal welche, hat eine lebensgefährliche Verletzung, operiert den Patienten nachts und der geht dann auf Intensivstation. Müssen wir den dann nochmal angucken oder sind wir dann raus?
Nee, wir müssen den mindestens einmal noch angucken, idealerweise auch noch ein drittes und manchmal auch noch ganz viele andere Male, dass man das sich wieder anguckt. Auch beim intubierten Patienten muss man nochmal nachgucken. Die können ja sowas wie sekundäre Compartment-Syndrome ausbilden oder dann hat man doch nicht das Sprunggelenk in der Hand gehabt und die Hände nochmal angeguckt. Das sind ja so Sachen, die häufig übersehen werden. Fußverletzungen, Handverletzungen bei solchen Patienten. Das heißt, so wie du es gesagt hast, so ein Secondary Survey, eine zweite Sichtung quasi zu machen, auch eine dritte Sichtung. Idealerweise ist, wenn der Patient intubiert beatmet ist, nachdem er extubiert worden ist und zumindest halbwegs neurologisch adäquat ist, um zu gucken, was kann der auch bewegen. Das ist wichtig. Und eigentlich, wenn man es ganz ehrlich will, immer wenn der Patient seinen Ort, wo er schläft, überwacht oder bleibt, wechselt, wäre es günstig, zum Beispiel von Intensiv auf Wachbettzimmer, dass da wieder ein Survey stattfindet und so weiter. Ja.
Und auch immer wichtig, das zu dokumentieren, damit man weiß, was da los ist. Und ich kann es nur sagen, aus einem Fall, den ich hier mal miterlebt habe, da hatten wir einen Patienten, der hatte auch einen Motorradunfall und war eigentlich gar nicht so, eigentlich das Wesentlichste, was er hatte, weshalb er auf Intensivstation war, war die Betäubung für die Intubation und hat dann halt auf der Intensivstation die Intubation ausgeschlafen. Und am nächsten Tag bin ich hin für ein Secondary Survey und dann habe ich gemeint, ja, die rechte Hand ist so dick, naja, da ist eine Pronyle paragelaufen, das kommt von der paragelaufenen Pronyle. Und der Mensch war auch so ein bisschen, würde man sagen, indolent. Und hat gesagt, nö, ist alles gut. Und dann, aber irgendwie habe ich mich durchgesetzt, habe gesagt, nee, die Hand wird jetzt geröntgt. Und dann hat er eine Skaphoid-Luxationsfraktur gehabt. Also das, oder eine perinonäre Luxationsfraktur hat er gehabt. Und das sind ja einfach so Sachen, die kommen vor. Und da muss man auch sagen, in dem Moment, in dem der Patient potenziell lebensbedrohlich im Schockraum ist, ist das für den ja relativ wurscht, ob da an der Hand eine Fraktur ist, die man auch nach 6 oder 12 Stunden noch behandeln kann. Aber wenn man die jetzt für 2 Wochen mal unbehandelt lässt, dann ist das schon doof. Dann hat man aus einer ganz gut zu versorgenden Fraktur eine wirklich blöde Geschichte. Ja. Was ist denn so ein Schockraum, an den du dich gut erinnern kannst?
Oder gibt es ein paar? Ja. Das sind meist tatsächlich junge Menschen mit Verkehrsunfällen. Mhm. Die sind eher richtig, richtig verletzt. Mhm. Also das sind definitiv einige. Und junge Menschen, ich würde jetzt mal so einfach nur vom Unfallmechanismus beschreiben, die Intention ist meistens nicht so das Schönste, Sturz aus größerer Höhe. Mhm. Ja, sind dann doch meistens eher so die jungen Männer, die dann aus größerer Höhe mit Extremitäten, Becken und Wirbelsäulenfrakturen hier dann aufschlagen.
Und wie sieht denn so eine Versorgung aus? Der hat jetzt eine Beckenfraktur, beide Beine gebrochen und die Wirbelsäule. Wie gehst du dann vor?
Also jetzt den letzten, ich sag mal jetzt aus diesem Jahr, ein junger Mann, kann man ja schon sagen, der hatte mehrere Verletzungen, hatte eine Wirbelsäulenfraktur, wenn man so will, eine C-Verletzung vom Becken.
Das bedeutet C-Verletzung vom Becken?
Also wenn man so ein bisschen unterteilt, die Frakturen in A, B und C, ist quasi C eine instabile Verletzung, eine schlimme Verletzung.
In alle Richtungen.
In alle Richtungen, ja. Wo A stabil, B so semi und C sind die instabilen. Der hatte eine Oberschenkelfraktur noch. Ich glaube, einen offenen Ellenbogen frakturiert, den distalen Humerus und ich glaube, beide Sprunggelenke hatte der auch noch kaputt. Und den haben wir tatsächlich, weil der Kreislauf instabil war, primär mit einer Rescue Screw für das Sacrum gemacht und dann noch zusätzlich additiv ein Beckenfixateur.
Für die Jüngeren, die jetzt zuhören, die Rescue Screw macht genau was?
Die schließt den hinteren Beckenring und macht so quasi das Volumen kleiner im kleinen Becken, damit, wenn da so eine Zerreißung ist bei so einer C-Verletzung vom venösen Plexus, dass da die Blutung zumindest sich selbst tamponieren könnte. Also das heißt, Rescue School wäre so eine iliosakrale Schraube in S1, S2, je nachdem, wo es geht, um quasi dieses abgerissene oder dislozierte Sacrum-Ilium-Fragment quasi wieder an das Sacrum dran zu machen, damit dieser Ringschlucks vom Becken wieder funktioniert.
Okay.
Ja. Mhm. Bei diesem Patienten haben wir das gemacht, dann Fixateur aufs Becken noch zusätzlich, Fixateur auf die Sprunggelenke. Das Femur haben wir auch mit einem Becken-Fixateur-Femur überbrückt und dann sind wir übergegangen und haben den offenen, gebrochenen Ellenbogen gespült, da auch noch einen Fixateur drauf gemacht. Und dann, glaube ich, war es nachts so um 2 und dann haben wir ihn noch von hinten von der Wirbelsäule versorgt. Also da mit dem waren wir bestimmt so 6-7 Stunden unterwegs.
Das ist ja eher die Ausnahme, dass man das noch hinbekommt, weil meistens sind ja dann die Kollegen, die ihn intensivmedizinisch betreuen, doch so, dass sie sagen, wir müssen jetzt mal eine Pause machen und den erstmal intensivmedizinisch stabilisieren. Und dann muss man auch sagen, bei der Wirbelsäulenverletzung, auch wenn die instabil ist und man den nicht beurteilen kann, weil der kommt ja intubiert und man hat, was der am Unfallort gemacht hat, das ist ja mehr so im Bereich
Hörensagen
und Anglerlatein. Also die Sturzhöhe wird immer schlimmer und die Verletzungsfolgen immer gravierender. Ja. Da muss man das halt auch mal liegen lassen und ihn achsgerecht lagern und dann gucken und die Wirbelsäule dann irgendwann versorgen, wenn es ihm gut genug geht.
Ja.
Ja, bei dem Patienten ist es ja eigentlich gut ausgegangen, muss man sagen. Wir haben ja leider auch Patienten, wo es nicht so ausgeht. Und ich muss mal, es gab ja mal einen Fall, da ist ein Kind hier in Gonsenheim an der Schule überfahren worden, das über die grüne Ampel gegangen ist und kam ein Autofahrer an, der diese grüne Ampel nicht gesehen hat, weil die so ein bisschen im Laub eines Baumes versteckt war. Das war ein ganz grauenhafter Schockraum. Also der war so ein Schockraum, wo man sagen konnte, der war vom Ablauf perfekt, aber also wirklich grauenhaft. Das sind so Dinge, die verfolgen einen auch noch. Also
ja, klar.
Jedes Mal, wenn ich jetzt höre, Kind kommt in den Schockraum nach PKW-Kollision, denke ich mir, oh Gott, hoffentlich ist das nicht so, wie es da war. Gut, wenn wir langsam zum Ende kommen, ich frage ja immer meine Gesprächspartner nach drei Tipps für junge Kollegen. das wäre natürlich toll, wenn man die Versorgung von polytraumatisierten Patienten mit insgesamt drei Tipps fehlerfrei immer durchführen könnte. Aber so ganz grob, wo würdest du sagen, worauf sollte man Wert legen?
Also wenn man jetzt so diesen Anfangspart nimmt mit, kann ich da, wenn ich das erste Mal dabei bin, gleich mitspielen, dann würde ich sagen, nee, sondern man muss erstmal gucken, schauen. Schauen auch, wie das ist, Wissen aneignen, was mache ich, wenn, also und Schemen oder Algorithmen versuchen irgendwie, natürlich darf man davon abweichen, muss man auch davon abweichen, aber auch zu gucken, wie funktioniert das. Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich, auch was die Logistik und die Infrastruktur besitzt oder anspricht. Und natürlich an jemanden dranhängen, würde ich sagen, der Kompetenz und Erfahrung besitzt dazu. Ja, also der das schon das ein paar Mal gesehen hat, der Einschätzungen richtig hat, um zu sagen, das und das. Und dann kann man sich daraus sein eigenes Konzept ein bisschen ableiten. Das halte ich für wichtig. In der Gruppe selber, in dem Schockraumteam selber, ist Kommunikation, offene Kommunikation wichtig. Natürlich auch dokumentieren später. Aber dass jeder ungefähr auf dem ähnlichen, gleichen Wissensstand ist über Verletzungen und Verletzungsfolgen. Das halte ich für wichtig. Und natürlich, wenn man dann noch so ein bisschen guckt, dass wenn man eine Rolle zugeteilt bekommt hat, dass man versucht, die jetzt erstmal zu machen, natürlich seinem Partner links, rechts zu helfen oder auch zu unterstützen oder auch im Zweifelsfalle die Rolle übernehmen, wenn der jetzt irgendwie was anderes noch übernehmen muss. Ja. Das würde ich jetzt so plus Training, plus Training, plus Training.
Das ist, denke ich, so ganz essentiell. Also Training und diese Trainings immer wieder auffrischen. Also es ist immer wieder faszinierend, was man alles vergisst und nicht mehr so weiß oder dann wieder in seinen alten Trott zurückfällt. Und auch dieses Schema immer abzuarbeiten. Und ich finde, bei Schockräumen, die nicht gut laufen, sieht man fast immer, dass das Team irgendwann vom Schema oder vom Algorithmus abgewichen ist und nicht wieder dahin zurückgekehrt ist. Also du sagst ja, ein bisschen Kreativität braucht man ja. Also Medizin ist ja auch eine Kunst, also eine Behandlungskunst, aber trotzdem würde ich sagen, ist da die Kunstfertigkeit so ein bisschen eingeschränkt. Da muss man doch gucken, dass man das gut abarbeitet und diese klare Kommunikation. Also es ist ja nichts schlimmer, als wenn einer die ganze Zeit rumblökt oder wenn jemand dabei ist, der überhaupt nichts sagt. Ja. Also das ist sind ja wirklich die beiden schlimmsten Fälle, die man da hat. Ja. Jochen, super, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wir werden euch ein paar Folien verlinken. Ich habe mir schon die Notizen dazu gemacht. Und ja, wir freuen uns auf euch, wenn ihr im PJ bei uns seid, uns im Schockraum begleitet und wenn ihr die Folge positiv bewertet. Alles Gute, bis dann. Tschüss.
Tschüss.